Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Zum Predigttext kommen wir gleich. Zunächst eine kurze Einleitung dahin. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, es war einmal ein Volk. Dieses Volk lebte in einer großen Wüste. Die war viel größer als die Wüste Sahara. Sie war so heiß und so trocken, wie man sich eine Wüste überhaupt nur vorstellen kann. Und die Menschen in dieser Wüste schrien nach Wasser. Und es gab Wasser. Hier und da verteilt in der großen Wüste gab es Brunnen und Quellen, an denen Wasser zu bekommen war. Manche dieser Brunnen und Quellen waren so versteckt, dass nur wenige sie finden konnten. Dieses kostbare Geheimnis behielten sie möglichst für sich, damit es niemand anders vorher findet und lehrt. Nur im kleinsten Kreis gaben sie es weiter. Andere Quellen lagen in so unzugänglichen Gebieten, dass die meisten Menschen an Erschöpfung starben oder im schwierigen Gelände zu Tode stürzten, bevor sie überhaupt dorthin kamen. Viele kehrten unterwegs wieder um, weil sie den Strapazen nicht gewachsen waren. So gab es in dieser großen Wüste verschiedene Oasen und Quellen. Sie hatten aber alle eines gemeinsam: ihr Wasser stillte im Moment zwar den Durst, es trug aber einen tödlichen Keim in sich. Wer davon trank, musste innerhalb weniger Jahre sterben. Aber die Menschen sagten sich, lieber sterbe ich in ein paar Jahren als gleich. Und so gingen sie zu diesen Quellen. Nun gab es aber auch noch eine weitere Quelle, die lag mitten in der Wüste. Die war für jeden leicht zugänglich. Ihr Wasser war rein und klar. Wer von ihrem Wasser trank, wurde nicht krank und musste nicht sterben. Aber nur ganz wenige tranken daraus. Das hatte seine Gründe. Die meisten, die von dieser Quelle hörten, sagten: Leute, das glaubt ihr doch selber nicht. Das wäre viel zu einfach. Einfach hingehen, trinken, nicht sterben. Alle aus unserem Volk müssen seit jeher so schnell sterben. Es war immer so. Warum soll das ausgerechnet mit diesem Wasser anders sein? So glaubten sie nicht, gingen nicht hin und starben. Andere sagten: Ach was, Leute, das ist doch verrückt. So eine Quelle kann es gar nicht geben. Wenn es sie geben würde, wer wäre dann so blöd und würde nicht sofort dahin laufen? Auch sie glaubten nicht, sie gingen nie hin, probierten es nie aus und starben. Wieder andere sagten: Wenn es so eine Quelle gäbe, das wäre doch total ungerecht. Viele strengen sich so sehr an, die versteckt gelegenen Quellen zu finden, zu den schwierigen Quellen in den Bergen hinaufzusteigen, an diese oder jene Quelle zu kommen, und sie müssen doch sterben. Nur die, die von dieser einen Quelle trinken, sollen am Leben bleiben. Es wäre doch unfair. Es kann und darf doch nicht wahr sein. Und so fanden die meisten an dieser Quelle etwas auszusetzen. Sie tranken aus den anderen Quellen und starben. Sie wollten einfach nicht glauben, dass es so eine Quelle gibt. Das war ihnen zu einfach, zu verrückt, zu ungerecht. Warum sollten seit Jahrtausenden die Menschen ihres Volkes zu den gewohnten Quellen gehen, um bald zu sterben, wenn es so eine Quelle gibt? Es war einfach zu unglaublich. So eine Botschaft konnte ein vernünftiger Mensch nicht ernst nehmen. Aber liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, so unsinnig sich das vielleicht anhört von manchen, es gab diese Quelle. Es gibt sie bis heute, und damit kommen wir zum Predigttext, denn von ihr redet Johannes 7, 37 bis 39. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Jesus redet vom Durst nach Leben. In der Berliner Nationalgalerie, habe ich gelesen, hing früher ein Bild. Ein Reiter jagt auf schnaubendem Ross über einem schmalen Steg dahin. Links und rechts gähnt eine tiefe Schlucht. Eine Tode liegt vor ihm auf dem Weg. Mit seinem Pferd setzt er gerade über sie hinweg. Vor ihm droht ein tiefer Abgrund, in den er gleich hinabstürzen muss. aber von all dem sieht er nicht seine Augen hängen, wie gebannt an einer lockenden Gestalt, die vor ihm herschwebt, und diese Gestalt hat einen Beutel voller Gold in der Hand. Und diese Gestalt will er einholen, diesen Beutel greifen. Darauf ist seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Konzentration ausschließlich gerichtet. Der jagt danach, kann sie doch nicht fassen. Und so stürmt er in sein Verderben hinein. Ein sehr anschauliches Bild für die Jagd nach Glück. Vielleicht denkt mancher, so ein armer Verrückter bin ich Gott sei Dank nicht. Aber liebe Geschwister, im Prinzip sind wir wohl nicht anders. Keiner von uns. Wenn wir uns selber prüfen, dann stellen wir fest, zumindest so viel in jedem von uns steckt etwas von diesem Reiter. Aus jedem Menschen schreit der Durst, beim einen der Durst nach Geld, beim anderen der Durst nach Glück, beim nächsten der Durst nach Liebe, das wohl bei allen, bei manchen der Durst nach Ehre. In seinen vielen Ausgestaltungen, es ist einfach der Durst nach Leben. Wie in der Geschichte vom Volk in der Wüste. Es war kein Märchen, das habe ich selber frei erfunden, als ein Beispiel für das, worum es heute geht. Ein Bild für unsere Situation, denn dieses Volk in der Wüste, das sind wir Menschen. Wir leben in einer Wüste, wir sind vom Wasser des Lebens getrennt vom lebendigen Gott. Und letztlich ganz tief im Innern dürstet jeder Mensch nach diesem Wasser des Lebens, auch wenn es ihm gar nicht bewusst geworden ist. So wie der Psalmbeter schreibt und wie wir es gerade im Lied vor der Predigt gesungen haben, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Psalm 42, 2. Und am nächsten Vers, meine Seele dürstet nach Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und wir müssen dazu sagen, wohl dem, der noch schreit, wohl dem, der den Durst nach Leben noch spürt, der sich nicht abgestumpft hat. Wer schreit, wer sucht, der hat die Chance zu finden. Denn Gott verspricht, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich finden lassen. Eine großartige Verheißung, liebe Geschwister. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich finden lassen. Und damit kommen wir zum ersten Punkt der Predigt nach dieser Einleitung, nämlich auf der Suche nach der Quelle. Auf der Suche nach der Quelle des Lebens. Genügt's, wenn wir suchen, dass wir irgendetwas finden? Man muss diese Frage heute immer wieder thematisieren, denn wir leben in einer total verrückten Welt. In Glaubensdingen behauptet man, es sei egal, was man glaubt. Hauptsache, man glaubt irgendwas. Dabei behaupte ich, liebe Geschwister, im Grunde weiß jeder, dass das vollkommener Quatsch ist. Ich habe mal eine Frage, wer von euch ist heute Morgen mit dem Auto hier? Streckt ruhig mal. Doch einige habe ich auch angenommen. Ich weiß, die wenigsten wohnen in der Eichenau und selbst die sind vielleicht mit dem Auto da zum Teil. Macht ja auch nichts. Genügt's, wenn ihr heute Nachmittag wieder nach Hause fahren wollt, dass ihr irgendeinen Autoschlüssel dabei habt. Wir legen die nachher alle auf den Haufen und jeder nimmt sich irgendeinen, der ihm gerade gefällt, geht an sein Auto und fährt nach Hause. Wissen wir alle, blöde Frage, weiß jedes Kind, geht natürlich nicht. Wenn ich mit meinem Auto nach Hause fahre, mit einem ganz bestimmten Auto, dann muss ich den Schlüssel haben, der genau zu diesem Auto passt. Außer ich bin vielleicht ein gelernter Autoknacker, weiß, wie man das Schloss aufkriegt und ein Auto kurz schließt. Aber so geht's im Himmel nicht. Die Tür ist nicht zu knacken, da gibt's nichts kurz zu schließen. Also wir wissen, wenn ich eine bestimmte Tür öffnen will, wenn ich mit einem bestimmten Auto fahren will, brauche ich den richtigen Schlüssel, nicht irgendeinen. Jeder weiß, dass diese Theorie, egal was, Hauptsache irgendwas, im wirklichen Leben so gut wie nirgends funktioniert. Aber da, wo es um die Ewigkeit geht, ausgerechnet da soll es klappen, ausgerechnet am Tor zur Ewigkeit, am wichtigsten Tor in der gesamten Welt, der Sichtbaren und Unsichtbaren, ausgerechnet da soll es nicht wichtig sein, dass ich den richtigen Schlüssel habe, da soll irgendein x-beliebiger genügen. Quatsch. Auch die bildhafte Geschichte vom Volk in der Wüste zeigt, es ist nicht getan damit, dass wir irgendwas finden, irgendeine Quelle. Es gibt so viele Quellen, geistlich gedacht jetzt. in dieser Welt. Es gibt so viele Religionen, Weltanschauungen. Ich weiß gar nicht, wie ich neulich wieder drauf, wie ich es wieder gesehen habe. Die Esoterik boomt, sprießt aus allen Knopflöchern. Hunderte, Tausende, Abertausende solcher verführerischen Quellen, die sagen, komm zu mir, trink von meinem Wasser, dann wirst du leben. Aber sie führen den Tod herbei. Auch wenn sie vielleicht im Moment kurzfristig den Durst stillen mögen, auch wenn sie noch so verheißungsvoll aussehen, noch so schillernd und glanzvoll daherkommen, wenn das Wasser, das sie bieten, noch so gut schmeckt und noch so angenehm die Kehle runterrinnt, sie haben den Tod in sich. Es gibt nur eine Quelle, die den Durst löscht und Leben schenkt, Jesus. Wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Es genügt nicht, dass wir etwas glauben. Es genügt nicht, dass wir etwas finden. Es ist nötig, dass wir die richtige, die eine wahre Quelle des Lebens finden, Jesus. Mich wundert's, dass es auch nur einen einzigen Menschen auf dieser Welt gibt, dem das nicht zwangsläufig klar ist. Denn im täglichen Leben kann es keinen Zweifel geben, dass es genau darauf ankommt. Nehmen wir noch zwei Beispiele. Es genügt nicht, wenn ich im Wald oder auf der Wiese irgendwelche Pilze finde. Das hat schon mancher gedacht. Irgendwelche Pilze sehen auch gut aus und können ein gutes Gericht geben und dann Lager im Krankenhaus zum Magen auspumpen. Und mancher hat es nicht überlebt. Oder nehmen wir den Bereich der Medizin. Ich habe Halsweh, gehe an die Hausapotheke, mache das Schränkchen auf. Ah, da ist dann noch das schöne Fläschchen von der Oma. Was steht drauf? Digitalis. Kommt ja nicht drauf an, wenn man krank ist, was für eine Medizin man nimmt. Hauptsächlich, man nimmt irgendeine Medizin. Ihr wisst, Digitalis ist ein Herzmittel. Fingerhut, tödlich giftig, wenn es der nimmt, der es nicht nehmen soll. Auch da, wir wissen, wenn ich krank bin, dann nehme ich nicht irgendeine Medizin. Ich gehe zum Arzt und der Arzt stellt ganz genau fest, welche Krankheit ich habe. Und ich nehme genau die Medizin, die für genau diese Krankheit die richtige ist. Im anderen Fall richte ich mir Schaden an und es hilft nichts. Gegen die Krankheit von Schuld und Sünde gibt es nur ein Medikament auf der ganzen Welt. Das ist das Blut Jesu Christi. Und das finden wir nur unter dem Kreuz von Golgatha. Nur wer an dieser Quelle sucht, der findet lebendiges Wasser, das den Keim der Sünde und des Todes in seinem Leben vernichtet. Und das nächste kommt dann noch dazu. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Elberfelder übersetzt anders und bezieht das, wie die Schrift sagt, auf die folgende Verheißung. Wer an mich glaubt, aus des Leibe werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Sprachlich ist beides möglich. Ich denke, es hat auch beides seinen Sinn. Die Bibel hat oft in ihren Aussagen eine bewusste Mehrdeutigkeit drin. Das Griechische hat ursprünglich kein Satzzeichen und das, wie die Schrift sagt, steht dazwischen. Es ist deshalb nicht klar, bezieht sich das auf das Vorhergehende oder auf das Nachfolgende. Wobei das der Bezug auf das Vorhergehende, so wie Luther übersetzt, gerade heute von besonderer Bedeutung ist, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Denn gerade heute leben wir in einer Zeit, da bastelt sich jeder sein eigenes Jesusbild. Jesus der Freak, Jesus der Heiler, Jesus der Weltverbesserer, Jesus der Sozialrevolutionär, besonders in ist heute Jesus der coole Kumpel und so weiter. Aber auch hier gilt, es genügt nicht, dass wir an irgendeinen selbst zusammengezimmerten, genagelten, geschraubten Christus glauben. Der ist nicht mehr wert als die Götter und Götzen, die sich die Heiden aus Gold, Silber und Holz gemacht haben. Es gibt nur einen Jesus, der retten, der helfen, der heilen kann. Und das ist der Jesus der Bibel. Und deshalb, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieser Ausspruch, liebe Geschwister, ist gewaltig. Damals wie heute. Wie gewaltig, das verstehen wir noch genauer, wenn wir uns Ort und Zeit vor Augen halten, wo Jesus das gesagt hat. Jesus ist auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem. Das berichtet uns schon Vers 2. Das ganze Kapitel 7 geschieht im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest. Es heißt Vers 2, es war aber nahe, das Fest der Juden, die Laubhütten. Vers 14 sagt, als es aber schon um die Mitte des Festes war, wir sehen, wie im Lauf des Kapitels das siebentägige Fest voranschreitet, und unser Vers 37, der erste des gelesenen Textes, setzt an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber. Wir stehen also am Schlusstag, am siebten und letzten großen Festtag dieses insgesamt sehr bedeutenden Festes der Juden, das Laubhüttenfest. Es war eines der ganz großen Lob- und Dankfeste in Israel. Am siebten Tag ging nun Folgendes vor sich, damit wir das möglichst gut auch mitempfinden können, Gespür dafür kriegen, in welchem Moment Jesus das sagt. Noch vor dem Morgengrauen stieg ein Priester zum Teich Siloa hinab. Wir haben hier erstmal eine Karte, der Tempel mit der Ausrichtung nach Osten. Und hier unten ist ungefähr der Teich Siloa, das Wasser der Gihonquelle wurde dort gesammelt. Möglicherweise liegt er noch ein paar Meter weiter im Osten. Man hat erst einen Teich gefunden und dann festgestellt, das waren später aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Dann hat man weiter östlich einen zweiten gefunden, der durch Münzdatierungen aufs erste vor und erste nach Christus datiert ist. Also ich weiß nicht, ob er hier jetzt schon an der richtigen Stelle eingezeichnet ist. Das spielt aber auch nicht die entscheidende Rolle. Also da oben der Tempel, da unten der Teich Siloa. Von da setzte sich ein Priester in Bewegung, um dort unten am Teich Siloa Wasser zu schöpfen. Er wurde dort mit drei Trompetenstößen begrüßt. Er war sicher nicht allein. Er war von einer großen Menge fröhlichen Volks begleitet, denn die alten Rabbinen sagten, wer die Freude an der Stätte des Schöpfens nicht gesehen hat, hat seiner Lebtag keine Freude gesehen. Also es war ein Erlebnis, dieser Moment, wenn begleitet von drei Trompetenstößen der Priester Wasser aus dem Teich Siloa schöpfte. Das war ein Augenblick allerhöchster Freude im Jahresablauf Israels. Da habe ich dann noch ein Bild von einem Modell. Da sehen wir die Burg Antonia im Hintergrund. Da ganz knapp drüber sieht man, wenn man vergrößern würde, den Kranz des Tempels oben, die Tempelmauer. Und von dort also herunter ging der Weg zum Teich Siloa und dort wurde dann also das Wasser geschöpft. Es war deshalb so ein Tag einer besonders großen Freude, weil es hier eben um das für Israel so lebenswichtige Wasser ging. Nach dem Schöpfen des Wassers setzte sich der Zug dann wieder zurück in den Tempel in Bewegung. Oben am Altar goss der hohe Priester dieses Wasser als Wasserspende in eine silberne Schale, dazu Wein als Trankopfer in eine andere silberne Schale und das Wasser und der Wein flossen durch Öffnungen an den Schalen zuerst auf den Altar und dann durch Röhren nach Osten ab ins Kidrontal. Ich habe oben noch ein bisschen eine Oberansicht, das ist dieser Altar in der Mitte des Priestervorhofs und dann ging es durch Röhren hinab. Und nun folgte ein Vorgang, der nur am Laubhüttenfest erlaubt war. Die männlichen Israeliten umzogen den Brandopferaltar. Das ist der große Altar in der Mitte des Tempelhofs, in der Mitte des priesterlichen Vorhofs. Denn normalerweise durften die Männer nur in den Vorhof der Männer. Nur im Zusammenhang in den sieben Tagen des Laubhüttenfestes durften die männlichen Israeliten auch in den Priestervorhof. Das ist der Brandopferaltar, hier wurde das Wasser draufgegossen. Sie trugen dabei einen Feststrauß aus verschiedenen Zweigen zusammengebunden. Der Altar selber war schön geschmückt. Sie sammelten große Bachweidenzweige und kamen und steckten diesen Zweige an den Seiten des Altars auf, dass ihre Spitzen sich über den Altar neigten, sicher als Zeichen auch des Wachstums. Sie bliesen und trillerten, also war ein fröhlicher Krawall. Während des Umzugs sang man, aber es war ein geistlicher, war jetzt nicht abwertend gemeint, es war wirklich einfach überschäumende Freude mit allen Sinnen, geistlich, man sang dazu die Lobpsalmen 113 bis 118. Wenn man an Psalm 118, Vers 1 kam, danke dem Herrn, dann erhoben alle ihren Feststrauß und schwangen ihn vor Freude hin und her. An den ersten sechs Tagen des Festes zog man nur einmal um den Altar, am siebten Tag aber dem Großen zog man siebenmal um den Altar. Und dabei hatte dieser siebte Tag noch eine weitere Besonderheit. Man bat an diesem Tag um den für Israel so wichtigen Regen. Wie notwendig er war, sagt uns ein Wort von Rabbi Hananis Sohn. Er sagte, ein Regentag ist so groß wie der Tag, an dem Himmel und Erde erschaffen wurde. Wir haben ja in diesem Frühling eine kleine Ahnung von der Bedeutung dessen bekommen, nachdem wir das trockenste Frühjahr seit, glaube ich, mehr als 100 Jahren haben. Und bei denen ist es meistens noch viel trockener. Da, ja. Also, die sehnen sich nach Regen. Und wir müssen dann noch den dritten Bezug sehen, die Wasserspende. Wenn das Wasser dann hineingegossen wurde in die silberne Schale am Brandopferaltar, an diesem mächtigen Altar in der Mitte des Priestervorhofs, wurde Jesaja 12, Vers 3 gelesen, zitiert. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Das heißt, das ganze Geschehen hat eine doppelte Bildhaftigkeit. Mit dem Wasser aus dem Teich Siloa wird einerseits das Fließen des Regenwassers der Fruchtbarkeit ins trockene Land bringt, dargestellt. Aber noch viel mehr ist der messianische Ausblick dabei. Ihr werdet Freude schöpfen, mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Man schaut hinaus auf die messianische Heilszeit, wenn Lebenswasser, rettendes, geistlich zurechtbringendes Wasser ausgeschüttet wird. Und genau da, liebe Geschwister, erhebt Jesus seine Stimme. Er steht mitten unter begeisterten Menge im Priestervorhof, irgendwo da drin in diesem Karree. Der Priester zitiert Jesaja 12, Vers 3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und Jesus ruft, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus knüpft am äußeren Geschehen im Tempel an, aber so, dass er unmittelbar bei der geistlichen Aussage ist. Und die übertrifft das Geschehen im Tempel bei Weitem. Dort fließen ein paar Liter Wasser als symbolische Handlung. Wenn wir sehen, dass die bis ins Wasser, ins Tal Kidron geflossen sind, die haben sicher ein paar ordentliche Schöpfgefäße dabei gehabt. Das war sicher nicht nur ein Handschälchen, das wäre schon unterwegs in der Rinne vertrocknet. Die haben sicher da etliche Liter eingekippt, aber trotzdem, ob das nun 50, 100 oder 200 Liter waren, aber es waren vergleichsweise ein paar Liter Wasser als symbolische Handlung. Jesus sagt, in mir und in der lebendigen Beziehung zu mir wird in eurem Leben Wirklichkeit, was er dort nur symbolisch feiert. Wer zu mir kommt, wen dürstet, der komme zu mir und trinke, der wird selber, dem wird der Durst gestillt. Wie der Frau am Jakobsbrunnen. Von dem Wasser trinkt, das ich gebe, den wird nimmer mehr dürsten. Und noch mehr, ihr alle könnt viel mehr werden, als hier dargestellt ist. Ihr alle könnt in einer nach Lebenswasser schreienden Welt Menschen sein, von denen nicht nur ein paar Liter, sondern Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn ihr an mich glaubt. Nicht an irgendjemand, sondern an mich, den Sohn Gottes. Und so dürfen und müssen es auch wir heute den Menschen sagen, wie Jesus es gesagt hat, Mensch, sei doch nicht töricht. Was trinkst du aus so vielen Quellen, die den Tod in sich haben? Warum kommst du nicht zu einer großen Quelle, zu Jesus? Sieh doch, was er für dich getan hat am Kreuz. Und er hat die Hand ausgestreckt. Greif zu. Er geht dir immer noch nach. Wie ein Hirte sucht er dich. Wie der Vater hält er Tag und Tag Ausschau nach dir, nach seinem verlorenen Sohn, ob du nicht endlich umkehrst und heimkommst. Es ist doch so leicht. Die Quelle lebendigen Wassers liegt mitten in der Wüste. Man muss keine steilen Berge erklimmen, man muss keine gefährlichen Schluchten überwinden, man muss keine schmalen Bergpfade schwindelfrei durchwandern. Das Heil liegt direkt vor uns. Jesus hat schon alles getan. Es gibt nichts zu tun. Nimm nur an, was er für dich schon getan hat. Das ist das Großartige. Niemand muss irgendetwas vorzuweisen haben. Jeder darf zu Jesus kommen, so wie er ist. Und dann wird nicht nur unser Lebensdurst gestillt, vielmehr noch, du selbst wirst zu einem Strom lebendigen Wassers. Damit komme ich zum zweiten Punkt, der auch im Grunde Überschrift der ganzen Predigt ist überfließend gesegnet. Überfließend gesegnet. Es ist gewaltig, dass Jesus nicht nur sagt, euer Durst soll für immer gestillt werden. Das wäre ja auch schon was. Das wäre mehr, als die meisten Menschen sich auf dieser Welt träumen und wünschen und hoffen können, dass ihr Durst nach Leben für immer gestillt wird. Jesus sagt noch viel mehr, wer zu mir kommt, wer so an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird die Erfüllung der Verheißung erleben, von der die Schrift sagt und die wir gelesen haben, Jesaja 58, 11. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Du wirst sein. Du wirst selber zu einer Quelle lebendigen Wassers. Nun sagt Johannes in seinem Evangelium auch gleich, wie das allein möglich ist. Das ist ganz wichtig, Vers 39. Dies sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Niemand kann aus sich selbst durch seine Anstrengung eine Quelle lebendigen Wassers sein. Auch niemand von uns, auch ich nicht, auch die wiedergeborenen Kinder Gottes nicht. Das ist nicht nur ein Wort, das für die Heiden gilt, das gilt gerade für die Gemeinde Jesu auch. Niemand kann aus sich selbst eine Quelle lebendigen Wassers sein. Es ist nur möglich durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Und das ist der Hinweis auf Pfingsten. Dann sehen wir auch, weshalb dieser Abschnitt des Wortes Gottes ein häufiger Text für den Sonntag vor Pfingsten ist. Weil er die Freude und die Erwartung auf Pfingsten weckt und stärkt. Wenn Gott in der Person des Heiligen Geistes in uns Wohnung nimmt und wir dann eben selbst zur Quelle des Lebens werden. Durch den Geist, nicht aus uns, nur aus ihm. Es geht deshalb auch niemals, auch nicht nachdem wir zum Glauben gekommen sind, um unsere Leistung. Es geht darum, dass wir verbunden sind mit ihm. Wenn diese Verbindung stimmt, dann fließt lebendiges Wasser zwangsläufig. Wo eine lebendige Quelle kräftig sprudelt, liebe Geschwister, im Bild gesprochen ist das ja dann Jesus, und eine Leitung an diese lebendige Quelle angeschlossen ist, dann kann es gar nicht anders sein, als dass Wasser dieser Quelle mit Macht durch diese Leitung hindurchströmt. Geht nicht anders. Wenn aber diese Verbindung zur Quelle, zu Jesus, nicht stimmt, dann mag durch diese Leitung und aus dieser Leitung alles Mögliche fließen, aber gewiss kein lebendiges Wasser. Am letzten Sonntag haben wir von solchen Leitungen gehört, wo dann durch den Einfluss falscher Lehren kein Lebenswasser fließt und geistliche Oasen austrocknen und zu Wüstenstätten des Todes werden. Wo in und aus uns aber lebendiges Wasser fließt, da werden solche Wüsten falscher Lehre und Gottlosigkeit wieder zu Oasen des Lebens. Auch hier gilt, es kann gar nicht anders sein. Denn wo Wasser ist, da kann es nicht so wüst und ausgedorrt bleiben, wie da, wo kein Wasser ist. Wir sehen es am Beispiel, ich denke immer wieder zurück am Psalm 1. Der ist gepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen. Wenn ich einen Baum an die Wasserbäche pflanze, dann muss ich nicht zu dem hingehen und sagen, nun wachs aber auch ordentlich und bring gut Früchte und wirf deine Blätter nicht zur Unzeit verfrüht ab. Der kann gar nicht anders als kräftig wachsen, als reichlich Frucht bringen, als seine Blätter in Pracht und Saft halten, denn er steht ja am Wasser gegründet. Der hat Lebenskraft im Überschuss und das sieht man ihm an. Umgekehrt, wenn ich einen Baum in die Wüste pflanze, wo er mit seinen Wurzeln vergeblich nach Wasser sucht, dann geht er vielleicht noch nicht notwendigerweise gleich ein. Aber der steht karg und jämmerlich da mit ein paar mickrigen Blättlein. Vielleicht hat er im Frühling ein paar Blüten. Vielleicht setzt er ein paar kleine Früchtlein an, aber die vertrocknen wieder und fallen ab. Und da hilft es nicht, wenn ich hingehe und sage, wachs ordentlich, gedeihe. Mensch, Kerle, du siehst so mickrig aus, du musst ordentlich Blätter treiben, du musst blühen, du musst Frucht tragen. Ich führe es auch deshalb so aus. Wir haben es auch in christlichen Verkündigungen zum Teil so, dass man tut, als könnte man mit frommen Appellen, Mensch, Kerl, jetzt krempel mal die geistlichen Ärmel hoch und geh mal richtig ans Werk und arbeit an dir und werd mal ein ordentliches Gotteskind. Vollkommen falscher Ansatz. Das Einzige, was wir den Menschen sagen können, geh zu Jesus. Sieh zu, dass die Verbindung zur Quelle des Lebens stimmt. Darauf kommt es an. Pfleg die Beziehung zum Herrn durch Lesen seines Wortes und durchs Gebeten, durch die Gemeinschaft mit ihm. Und wenn die Verbindung zur Quelle des Lebens stimmt, dann kommt der ganze Rest von selber. Welche Größe und Ausdehnung diese Oasen des Lebens annehmen, die dann um uns her wachsen, das hängt ganz davon ab, wie Gott es in unserer jeweiligen Situation vorgesehen hat. Aber dass solche Oasen des Lebens um uns her sein werden, das kann nicht anders sein. Dabei werden wir vieles, was um uns her geistlich wächst, gar nicht mitbekommen. Manches aber dürfen wir sehen. Und das erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit, denn dann sehen wir, dass unser Leben nicht leer und fruchtlos bleibt. Und wir sehen, dass Gott durch uns Segen fließen lässt, einen Segen, der Frucht bringt bis in die Ewigkeit hinein. Und nicht nur tröpfchenweise diesen Segen, wir haben die Verheißung, wie die Schrift sagt, Ströme, Ströme lebendigen Wassers. Aber all das kann und wird nur geschehen, wenn wir mit unserem Leben zur Quelle des Lebens zu Jesus kommen und ganz nah an ihm bleiben. Das schenke Gott. Amen.